Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast.
Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen. Was ist denn jetzt? Fangen wir jetzt mal an, oder?
Ja, gerne. Hallo, herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Leute.
Mach doch mal hier.
Bevor wir reingehen. Hoppa.
Oh.
Denkt dran. Was heißt denkt dran? Vielleicht wisst ihr das ja auch überhaupt gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr immer noch 25% sparen könnt. Also das gilt nicht für immer bei allen Vivo-Schuhen. Falls ihr daran Interesse habt, dann guckt in die Shownotes. Da ist der Rabattcode drin. Weil die haben so eine, normalerweise gibt es da nur 15% Rabatt mit Code MTMT. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade noch die 25% Aktion läuft. So viel zum Schuhwerk. Und was die Nutrition angeht, natürlich Code MTMT bei ESN für alle eure Nahrungsergänzungsmittel oder auch Nahrungsmittel. Wir werden zum Beispiel den Rice Pudding heute wieder nachbestellen, weil wir haben nichts zu essen im Büro. Da spart ihr immer das Maximale mit Code MTMT.
Was ist mit den Instant Oats?
Die sind leider ausverkauft.
Ja, was ist denn da los?
Ja, ich hätte auch lieber Instant Oats als Rice Pudding. Ja, aber ist beides gut, aber Instant Oats ist halt eigentlich so unser neues aktuelles Lieblings. Frühstück, Pre-Workout-Essen. Genau, supportet diesen Podcast, indem ihr unsere Codes benutzt. Unsere Handys haben irgendwelche Sachen gemacht. Ich habe sie hingelegt und dann...
Wollten die knutschen. Du hast mir übrigens den Tennisball irgendwann mal eingestellt, gell?
Ja,
genauso
natürlich hast du den immer noch.
Genauso wie den Panda-Bären oder so auf meinem Laptop.
Ja.
Der ist aber lustig, also den mag ich. Meine Kinder mögen den auch. Nur empfangen, teilen, ich will gar nichts machen. Mit dem teile ich nichts.
Dazu. Lehn mich ruhig ab, ist okay. Ja. Ja, über was reden wir heute, Andi?
Warte, du hast...
Hol uns doch mal ab.
Ich, oder wie?
Setz uns doch mal ins Bilde.
Warte mal.
Das ist nämlich ein...
Du hast mir eine Frage gestellt. Oder
schon auch irgendwie ein wichtiges, relevantes Thema, über das wir auffallend selten sprechen.
Du hast geschrieben, how to actually be a personal trainer und actually in capital letters geschrieben. Das heißt, du schreist mich damit an, oder?
Genau.
Habe ich gelernt.
Wie wird man tatsächlich ein guter Personal Trainer?
Mhm.
Ich habe mir da auch so gedacht zu dem Thema, weil ich habe ja letztens die Folge...
Aber Moment. Wird man einer oder ist man einer? Oder ist es wurscht? Wir besprechen beides, oder?
Beides.
Okay. Halt.
Mhm. So. Mhm. Vielleicht ist man ja schon ein guter Personal Trainer. Das könnte man auch dazu addieren übrigens. Wie man tatsächlich ein guter Personal Trainer wird. Und was so dazugehört. Mhm. Ich dachte mir bei der Folge mit dem Arne, Shoutout Arne, die ich letztens gemacht habe, so ein bisschen so, ja, vielleicht denkt der eine oder die andere, ja, das ist irgendwie langweilig, was da erzählt wird. Und dann dachte ich mir so, boah, diese vermeintlich langweiligen Themen, wenn es darum geht, Personal Trainer zu sein, also halt so wirklich,
mhm.
Ich glaube, die werden zu wenig thematisiert, weil natürlich auf den sozialen Medien und so weiter, da ist immer alles flashy und Dings und wir beschäftigen uns mit irgendwelchen deepen Konzepten und irgendwie krasse Übungsauswahl hier und Biomechanik da und so diese alltäglichen Dinge, die die Arbeit eines Personal Trainers ausmachen, über die würde ich heute gerne mit dir sprechen. Weil viele Leute wären gern Personal Trainer, viele Leute probieren es und viele Leute scheitern aber auch. Das ist ja allgemein bekannt, dass die Karriere des durchschnittlichen Personal Trainers leider relativ kurz ist. Und ich glaube, das könnte auch damit zu tun haben, dass man vielleicht am Anfang der Karriere nicht auf dem Schirm hat, was es denn bedeutet und was so wirklich die wichtigen Themen, Faktoren sind und Aufgaben, die man so zu erledigen hat.
Mhm.
So im ganz normalen Day-to-Day-Business. Als Coach.
Würdest du da jetzt noch weiter unterscheiden, ob man, was wir ja auch oft thematisieren, so reingeht in tatsächlich einen echten menschlichen Austausch, also Personal Training mit realen Personen oder...
Ja, wir reden heute nicht über Online-Coaching, sondern
über
das Personal Training 1:1 in der echten Welt. So,
okay, ist man auch Personal Trainer, wenn man Online-Coaching macht oder?
Man kann ja auch beides machen.
Nein, aber du weißt, was ich meine, oder? Also so...
Ja, es ist was komplett anderes natürlich. Also Online-Coach ist was komplett anderes als Personal Trainer, würde ich behaupten.
Okay, gut.
Ja, ist ja nur ich würde auch sagen, dass wenn du wirklich ein guter Personal Trainer bist oder mal warst, dann wirst du natürlich auch automatisch ein besserer Online-Coach sein. Und, ja. Und generell halt ein besserer Coach sein, also egal für welche Situation. So. Mhm. Aber ja, die Grundlage ist, glaube ich, wichtig, dass die geschaffen wird eben als Personal Trainer.
Welche Grundlage, was heißt denn das?
Ja, was heißt das? Also für mich ist erstmal wichtig, dass man so seine Aufgabe richtig versteht. Also was man wirklich so machen muss und dann auch macht den ganzen Tag als Personal Trainer. Mhm. Weil eben so, da werden irgendwie, man hat so eine Vorstellung vielleicht, wie das aussieht und was man so macht. Und dann macht man die Sache und arbeitet halt mit ganz normalen Menschen in der echten Welt. Und dann wird einem vielleicht klar, so, das auf einmal sind ganz andere Themen wichtig. Auf einmal muss ich mich um ganz andere Themen kümmern, als mich reinzunörden in irgendwelche Bewegungs- und Trainingsthemen und Trainingsplanung, Periodisierung und so weiter und so weiter. Und ich meine, die Grundlage der Grundlage, so, die muss jetzt von dir kommen. So, wo alles anfängt.
Mit einer Frage oder wie?
So, ja, zum Beispiel.
Willst du es wirklich? Weißt du, was ich mir gedacht habe? Also diese Frage habe ich ja immer viel gestellt und so. Und das kann man natürlich nur Leuten stellen, die tatsächlich schon irgendwie Kontakt haben mit der Sache an sich. Weil wenn man Leuten diese Frage stellt, die tatsächlich noch gar keinen Kontakt hatten in der realen Welt mit dem Begleiten von Menschen, die verstehen diese Frage ja gar nicht.
Genau, wenn du fragst, willst du es wirklich, dann muss man ja erstmal verstehen, was es ist.
Genau.
Und ich glaube, darüber können wir heute gut sprechen.
Das hast du ja auch gerade angeschnitten, dass dieses S. So.
Genau, was bedeutet es wirklich, Personal Trainer zu sein, damit man da ein realistisches Bild hat. Und danach kann man sich, glaube ich, viel besser Gedanken über die Frage machen, ob man das auch wirklich will. Mhm. Oder ob man halt eine gewisse Vorstellung hat, wie so das Leben als Personal Trainer aussieht. Und dann wird man irgendwie enttäuscht, weil man andere Erwartungen hatte, wenn man dann drinnen ist.
Was glaubst du denn, was Leute für Erwartungen haben oder mit dem Berufsstand oder Bild des Personal Trainers assoziieren? Ich sehe heute übrigens irgendwie nichts. Es ist ganz komisch, Leute.
Das sind noch nicht die Nachwirkungen von gestern.
Boah, das ist echt wild. Ja.
Nee, ich glaube, was schon mal wichtig ist, ist so halt Erwartungsmanagement auf Seiten des Coaches. Ich weiß nicht, ob allen klar ist, dass deine Hauptaufgabe als Personal Trainer ist, mit Leuten zu arbeiten, die keine Lust haben auf Training. So, weil viele werden wahrscheinlich Personal Trainer, weil sie halt selber Training lieben. Mhm. Und weil sie dann halt sagen, so, ich will meine Passion zum Beruf machen, ich will mein Hobby zum Beruf machen, wie auch immer. Und dann denkt man vielleicht, man arbeitet mit Leuten, die genauso dafür brennen und die halt einfach richtig Bock haben, voranzukommen im Training. Und das ist so eine Sache, so. Die wenigsten haben das, weil im Personal Trainer, wieso sollte ich mir sonst einen Personal Trainer holen, wenn ich intrinsisch motiviert bin und super Bock habe auf Training und sowieso regelmäßig trainiere? Also das passt natürlich nicht zusammen. Und dadurch verändert sich natürlich sehr, sehr viel, weil die Motivation deines Gegenübers natürlich ganz krass bedingt, wie du agieren musst als Coach. Mhm.
Es ist schön, dass du es sagst, weil das sehen wir natürlich regelmäßig, wenn hier Praktikanten und Praktikantinnen herkommen. So, die Frage kriegen wir ja total oft gestellt. Also so, hä? Die zahlen so viel Geld bei euch und dann haben sie keinen Bock auf Training?
So, ja, genau deswegen zahlen sie doch so viel Geld. Also es ist eigentlich auch total logisch. Aber ja.
Und das beantwortet ja, glaube ich, auch ein Narrativ, eine Hypothese, die ja viele anstellen, was du vorhin auch schon angeschnitten hast. Dass man sich extrem reinnördet und dass man denkt, der technische Zugewinn macht dich dann zu einem besseren Trainer oder zu einer besseren Trainerin.
Genau.
Und vergisst aber, das ist ja das, worauf du hinaus willst, was eigentlich wichtig ist.
Ja, was eigentlich deine Aufgabe ist. Und dann auch, wie du halt deine deine Energie managst und wo du deine Zeit und deine Kapazitäten reinsteckst. Weil das ist natürlich, das ist das Muster, das wir immer und immer wieder erleben. Genauso dieses, irgendwie ein Praktikant kommt und denkt, okay, hier wird nur endkrass geil biomechanisch abgenördet und ich kann mein ganzes Wissen anwenden und alle haben mega Buy-in und genau, ich kann das, was ich am meisten liebe, nämlich irgendwie ein Bewegungsnerd und ein Trainingsnerd zu sein, das kann ich hier leben. Und ja, dann kommt halt die Silke von nebenan, die drei Kinder hat und einen Job und irgendwie versucht, halbwegs fit zu bleiben und deswegen Geld und Zeit und Energie investiert in dich, damit du ihr dabei hilfst. Und dann sieht das Ganze natürlich meistens ganz anders aus als eben, ich kann jetzt mein ganzes Wissen, mein ganzes technisches Wissen hier geil anwenden und so weiter. Also es ist, glaube ich, ein großer und wichtiger Reality-Check, den jeder braucht. Bei mir war das ja so, ich bin ja nicht mit Erwartungen in dieses Game gekommen. So, ich bin ja völlig blank hierher gekommen und dann habe ich halt gelernt, wie es halt funktioniert. So, ich hatte gar keine Vorstellungen oder so. Hast du dir damals, also als du angefangen hast, bei dir war das wahrscheinlich auch so, oder hattest du so ein Bild im Kopf, wie deine Arbeit als Personal Trainer aussehen wird, oder hat sich das halt alles einfach so organisch dann entwickelt?
Klar, organisch. Also ich kann mich nur erinnern, eins meiner ersten Marketing-Claims, als ich im Leos dann, Shoutout, quasi mal in so einer Personal-Trainings-Broschüre gefeatured war Everybody's a Lifter. So, das war mein Spruch. Und was es aber dann irgendwie bedeutet hat und so, das weiß man natürlich nicht, woher auch. Aber ich wollte nochmal auf diesen grundsätzlichen Aspekt eingehen. Also wir sprechen ja so zwischen den Zeilen, und das ist vielleicht auch das, was bei euch ankommt, immer so fast so ein bisschen despektierlich von technischer Raffinesse. Das können wir natürlich nur, weil die technische Raffinesse für uns gegeben ist. Also natürlich sind wir auch krasse Nerds und haben halt krass Bock drauf. Aber wir wissen eben diese krasse technische Tiefe auch situativ anzuwenden. Und das Wort situativ werden wir heute wahrscheinlich noch öfter hören. Oder ihr. Und ich glaube, das ist genau das Wichtige. Also so, ich will dem Ganzen seinen Zauber gar nicht entheben, aber was ich erwähnen will, und das ist ja auch nichts Neues, ist einfach so die Notwendigkeit zu sehen, dass man sich mit Menschen beschäftigt als allererstes. Und dass Menschen nach dem Motto jedem Tierchen sein Pläsierchen eben ihre Pläsierchens haben. Und das ist einfach das Grundsätzliche, was einfach in der Dienstleistung das Thema überhaupt ist. Und welche Dienstleistung man dann bekleidet, ist erstmal relativ wurscht. So, das ist ja die grundsätzliche Frage, die ich immer stelle, willst du es wirklich? Und das kann man am Anfang gar nicht beantworten, weil man ja so die Tragweite des Ganzen gar nicht einschätzen kann. Wie fühlt sich's an, wenn du am Tag 8 Sessions hast? Wie fühlt sich's an, wenn du in between quasi noch deinen Alltag zu koordinieren hast, Wäsche abzuholen hast, scheiße, ich habe bei dem Regen die Fenster offen gelassen, kann ich meine Nachbarin erreichen und die macht sie zu, etc., 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 you name it, also diverse Beispiele, die man da anfügen kann. Und das sind solche Dinge, die wir in so vielen Gesprächen mit Leuten, die zu uns kommen, mit Leuten, die ich coache und so weiter, das ist einfach das Thema und das muss geklärt werden. Und ich glaube so, und jetzt habe ich gerade schon gesagt, situativ, für mich, weil die Frage war ja, was man tatsächlich braucht, um ein guter Trainer zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist eine situative Urteilskraft. Und was ich damit meine ist, Leadership zu haben. Weil wenn du kein Leadership hast, dann kannst du in so einer Rolle als Personal Trainer auch einfach nicht überdauernd erfolgreich oder anders glücklich und erfolgreich sein. Diese situative Urteilskraft bedeutet zum Beispiel auch, dass ich diese technische Raffinesse, die Tiefe, die ich habe, situativ zu interpretieren weiß. Und nicht so wie, das erlebe ich halt auch tagtäglich so ungefähr, du hast ein studiertes Wissen und wirst dann quasi auf echte Menschen losgelassen und sagst dann zu dem echten Menschen, ja, es muss aber so sein.
Ja, letztes so ein Beispiel gehört eben genau so, da wurde jemand auf einen Menschen losgelassen und dann habe ich halt so gehört, so ja, und dann wurde da halt 20 Minuten eine Übung gecoacht, bis ins kleinste Detail, in einer Personal Training Session und ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann ist ein Drittel der gesamten Session weg, ohne dass du irgendeinen Stimulus gesetzt hast. Also natürlich hast du irgendwie einen Stimulus gesetzt im Sinne von motorischem Lernen und so hoffentlich in diesen 20 Minuten. Aber das ist halt genau die Sache. Da wird dann so dieses Technische überinterpretiert und halt nicht situativ richtig angewendet und auch nicht situativ das richtige Urteil gefällt. So im Sinne von, ja, was mache ich jetzt mit der Zeit meines Kunden?
Und diese situative Urteilskraft, und ich sage mit Absicht Kraft, nicht Vermögen oder sonst irgendwas, sondern Kraft ist ja wirklich auch einfach was, dass man sich proaktiv traut, etwas zu entscheiden. Das tun ja auch die wenigsten. Die ist ja anzuwenden auf alle Belange in dem Kontext des Trainerdaseins. Also am Ende, wenn es um eine Urteilskraft geht, ist es auch immer verbunden mit Regeln. So, also Urteil und Regel kommt so in den gleichen Topf. Wenn du gewisse Regeln hast und nicht die Kraft hast, diese Regeln auch situativ auszulegen und Urteile zu fällen, dann hast du kein Leadership. Und das ist genau der Punkt, den wir als gute Trainer und Trainerinnen eben brauchen, und zwar tagtäglich. Weil wir einfach die Aufgabe erhalten von den Leuten, die mit uns arbeiten, Entscheidungen zu treffen und Urteilskraft anzuwenden. Und das ist einfach was ich immer wieder sehe, was am Ende des Tages von den allerwenigsten final ausgeübt wird.
Ich muss die ganze Zeit dran denken, so wenn du von Leadership sprichst, so dass da ja so vielleicht ein gewisses Spannungsfeld existiert zwischen wir sind Dienstleister und dementsprechend müssen wir uns nach den Kunden richten und ihren Bedürfnissen und ihrem Auftrag und so weiter. Und auf der anderen Seite musst du aber auch halt ein Leader sein. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Mhm. So dieses, auf der einen Seite stellst du dich komplett in den Dienst von einem anderen Menschen, aber in dieser Situation musst du immer noch Leadership an den Tag legen. Und Leadership darf man eben nicht verstehen als, ich sag mal so Oldschool-Coach, der halt so Drill-Sergeant-mäßig agiert, weil dann wird es wahrscheinlich schwierig. Mhm. So ein paar Leute werden da Bock drauf haben, aber die wenigsten.
Aber das ist ja auch Urteilskraft. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Du verstehst einfach den Menschen, der dir gegenübersteht und kannst dementsprechend urteilen. Und eben Ableitungen für den Umgang mit diesen Menschen finden. Das ist ja das Wichtige. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich ein Spannungsfeld besteht oder ob es nicht einfach so ist, dass, oder anders, das einzige Spannungsfeld besteht tatsächlich, um dein Beispiel aufzugreifen, indem ich quasi mit meinem eigenen Handeln, mit meinem eigenen Habitus vielleicht irgendwie Spannungen habe. Weil ich ja irgendwie denke, ja, ich müsste jetzt Leadership an den Tag legen, so. Und dann bin ich halt dieser autoritäre Drill Sergeant. Aber da geht es ja dann eigentlich wieder nur um mich, weil ich quasi ja nicht die Urteilskraft habe, zu sehen, was braucht mein Gegenüber wirklich. Weil ich gewisse Regeln gelernt habe oder denke, sie verstanden zu haben, sie aber quasi nicht so situativ anwenden und umsetzen kann. Das ist das, was ich damit meine.
Also am Ende ist Anpassungsfähigkeit, die Fähigkeit, wirklich individuell auf Menschen einzugehen, halt der Skill, weil am Ende bist du als Personal Trainer ein Problemlöser und die Probleme sind halt sehr mannigfaltig, die Menschen so mitbringen. Mhm. Und natürlich ist dann so das vordergründige Problem erstmal, was es zu lösen gilt, ich will so und so viel Kilo abnehmen. So, okay. Und dann ergeben sich die nächsten Probleme. Und die nächsten Probleme. Und dann gibt es Probleme mit bestimmten Bewegungen, dann gibt es Probleme, weil die Regeln, die du gelernt hast und die du versuchst anzuwenden auf dein Gegenüber, halt nicht funktionieren, weil der Mensch in einer Lebenssituation ist, die das nicht zulässt oder halt nur bedingt zulässt. Und dann muss man halt so eben Baby-Steps gehen, Anpassungen treffen, die ganze Zeit. So. Mhm. Also das ist so auch dieses Trainingsplanung zum Beispiel. Natürlich könnte man sich hinsetzen und einmal im Monat die kompletten Trainingspläne und die Periodisierung aufsetzen für alle seine Kunden und dann hat man die Arbeit getan und muss es theoretisch nicht mehr machen. Aber es funktioniert halt so nicht. Also es ist halt, es wird immer irgendwie kommen, dass dein Kunde kommt und sagt so, boah, ja, nee, heute das will ich heute nicht machen, weil mir tut's da ein bisschen weh, zum Beispiel, so als das offensichtliche Beispiel. So, und da musst du reagieren, also das ist so, und da musst du schnell reagieren und eben mit Leadership und Sicherheit reagieren und nicht sagen, sondern dann gehst du irgendwo anders hin und auf dem Weg zur anderen Station überlegst du dir, was du stattdessen machst, so damit das einfach eben, damit du souverän bist in der Situation. Also so dieses Freestylen können und jetzt, ich beziehe das jetzt auf Trainingsplanung, das kann man natürlich auf alles applizieren, aber jetzt gerade in Bezug auf Trainingsplanung, wie oft man Dinge einfach so schnell verändern muss und wie wenig einfach so teilweise eine gute Vorbereitung wert ist. Und wie viel mehr halt die Fähigkeit wert ist, einfach zu reagieren und schnell ein Problem zu lösen. Also halt jeden Plan, was hat Joe DeFranco immer gesagt, jeden Plan mit Bleistift schreiben und nicht mit Kugelschreiber. So. Wenn du sowieso dauernd irgendwas wegradierst und was Neues hinschreiben musst. Was meinst du mit diesen Regeln, die im gleichen Topf mit der Urteilskraft sind?
Ja, sowas zum Beispiel, was du gerade angeführt hast. Du stellst Regeln auf und du hast ja gewisse Dinge gelernt. So, also für Muskelwachstum muss ich 3x8 machen, oder? Ist das Beste?
Auf gar keinen Fall 3x8 natürlich, ja.
und um abzunehmen, muss ich nur ein Kaloriendefizit
Ganz einfach.
Ganz einfach eingehen,
oder? Simple Mathematik.
Simple Mathematik, etc. Also sowas Technisches, Gelerntes, meine ich mit Regeln. Und wenn du eben eine Urteilskraft hast, dann weißt du, diese Regeln situativ bedarfsgerecht anzuwenden. Und auch zu dehnen am Ende des Tages. Und das ist einfach was viele Menschen, das sehe ich ja auch immer wieder, was sie halt nicht können. Weil sie in diesem ich trespasse meine Regeln, sich so ungemütlich fühlen und so unwohl fühlen, so unsicher fühlen, dass sie halt da nicht hingehen. Und so kannst du einfach überdauernd kein guter Trainer oder keine gute Trainerin sein. Oder Dienstleister oder Menschenbegleiter, wie auch immer man das nennen will. Das meine ich damit. Und das kannst du auch anwenden auf alle Bereiche. Also so eine andere, auch sehr, sehr alltagsspezifische Situation, wo es darum geht, Regeln auszulegen. Wir haben in unseren AGBs eine Cancellation Policy festgelegt. Mittlerweile von 24 Stunden. So, früher hatten wir 12 Stunden. Also wenn du nicht früh genug absagst, dann wird dir die Stunde berechnet. Heutzutage sind 24 Stunden. Und trotzdem sind wir natürlich so kulant und bewerten die Situation des Menschen, der sich vielleicht in einer Situation zu spät entschuldigt, situativ.
Das ist zum Beispiel so ein Real-Life-Ding, mit dem jeder Personal Trainer regelmäßig konfrontiert ist und was immer super schwierig ist und für mich ganz lange richtig schwer war, zu sagen, okay, wann bin ich kulant und wann eben nicht. Mhm. So, auch das ist ja Leadership.
Absolut.
Weil natürlich, wenn du kulant bist, kommst du deinem Kunden entgegen, du festigst auch irgendwie die Beziehung auf eine Art und Weise, du schaffst ein Vertrauen. Mhm. Auf der anderen Seite darfst du dann natürlich auch nicht zu loose sein, weil dann wird es vielleicht ausgenutzt. Also sehr wahrscheinlich ausgenutzt von der anderen Seite. Also so diese Gratwanderung, immer tricky. Und natürlich auch ein Thema, was immer wieder junge Kollegen adressiert haben an dich, an mich auch. Soll ich den jetzt berechnen, soll ich den nicht berechnen? Was soll ich antworten auf die Nachricht? So, ich habe abgesagt, das und deswegen, hey, sorry und so weiter. Dann auch so wie die Leute immer so, die tun ja dann so, als wüssten sie gar nicht, dass es das gibt. So, auch wenn sie das natürlich unterschrieben haben, als sie angefangen haben. Also ich weiß noch, da hast du mich auch in der Vergangenheit halt immer wieder durchgecoacht. Und das sind genau solche Sachen. So, natürlich, es gibt eine Regel, so, die ist sogar vertraglich festgehalten. Aber wie gehst du mit der um, auch mit welchen Menschen natürlich? Also klar, wenn du jemanden hast, der einfach nie absagt und immer da ist, so, und dann sagt der irgendwie mal seine 151. Session ab, so, obviously berechnest du das nicht.
Mhm. Hoffentlich nicht. Also sonst ein sehr, sehr praktisches Beispiel, nicht 158, sondern mittlerweile ja weit über 1000. Shoutout Dr. Evil aka Dr. Z. Ich würde mich jetzt, ohne dass ich es final weiß, aber ich würde mich jetzt hinreißen lassen zu der Aussage, dass der von, keine Ahnung, weit über 1000 Einheiten, die er bei uns trainiert hat, noch keine 10 abgesagt hat. Und das ist schon ein ganz passabler Schnitt, würde ich sagen. Und natürlich haben wir ihm auch keine einzige von diesen 10, die er zu kurzfristig abgesagt hat, absagen musste, so berechnet. Und das ist Urteilskraft. Und dann gibt es diverse Beispiele natürlich. So, das brauchen wir. Und wenn man die hat, man könnte jetzt dann auch wieder weitergehen und könnte sich so ein schönes Schaubild aufmachen und dann noch so eine Begrifflichkeit wie den gesunden Menschenverstand auch da drauf schreiben. Der ist eine Grundlage für Urteilskraft.
Ja, ist immer so einfach, gell? Man braucht einfach nur gesunden Menschenverstand.
Es ist auch so einfach.
Aber was kann man denn, was macht man konkret, damit man diese Urteilskraft kultiviert bei sich? Mhm. Weil es ist ja was, das wächst halt und das wächst und gedeiht, aber unter welchen Voraussetzungen?
Ja, da könnt ihr alle mir eine E-Mail schreiben, dann mache ich mit euch einen Markenworkshop. Der ist auch mittlerweile nicht mehr so teuer, wie er früher war. Also das könnt ihr euch alle leisten. Unter genau, also ihr erreicht mich schon, wenn ihr mich erreichen wollt. Aber ich meine es ernst, wirklich. Also so, ich wollte vorhin anfügen, weil du gesprochen hast von jungen Kollegen oder jungen Kolleginnen. Das ist natürlich schon sowas, das muss wachsen wie alles, logischerweise. Und vielleicht traust du dich am Anfang noch nicht irgendwie zu sagen, das musst du aber bezahlen, sondern vielleicht ist man am Anfang eher kulant. Oder man ist das Gegenteil, weil man halt irgendwie den Hard-Ass, ja, den Drill-Sergeant spielen will und irgendwie denkt, man muss super autoritär sein. Wie immer muss alles wachsen. Und wie immer kann es nur wachsen, wenn es Klarheit gibt. Also wenn es wirklich eine Klarheit gibt in dem, wie du selber irgendwie agieren willst und wie du auch wahrgenommen werden willst von deinem Gegenüber.
Ich glaube, was wichtig ist, was für uns immer klar ist, ist, dass man sich halt auch Menschen sucht, die das halt schon machen und lange gemacht haben. Also da einen Mentor zu haben, der irgendwie das Game wirklich versteht, weil er es selber gemacht hat, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, weil viele Personal Trainer sind ja einfach Einzelkämpfer und halt sehr krass auf sich gestellt. Mhm. Also das kann sich auf jeden Fall ganz krass lohnen, sich quasi selber beraten zu lassen, coachen zu lassen. Und was für mich da so wichtig ist, ist, man muss seine Leute halt kennenlernen, logischerweise. Mhm. Also seine Kunden wirklich kennenlernen. Und da denke ich mir auch so, also wenn wir bei der Realität im Alltag von einem Personal Trainer sind, wenn du das dein Leben lang machen willst, hauptberuflich, dann musst du nicht nur damit klarkommen, dass du dein Leben lang jeden Tag Leute fragst, wie war dein Wochenende, sondern im Idealfall gewinnst du dem auch was ab. So, und machst es nicht nur als um die Pausen zwischen den Sätzen irgendwie zu füllen und machst es nicht als für immer Smalltalk, sondern machst es, weil du halt dich wirklich für den Menschen interessierst. Und das ist was, das habe ich als also mit meinem introvertierten Arsch gelernt in der Arbeit als Personal Trainer, ist so, man kann, weil man ist ja in Kontakt mit Menschen, die ein ganz anderes Leben leben meistens als man selber, die eine ganz andere Lebenswelt und eine ganz andere Realität haben. Und das ist vielleicht schwierig, weil man denkt, ich kann ja nicht mit dem connecten, weil der ist ja ganz anders als ich. Aber ich habe zum Glück relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich, dass man es umdrehen muss und gerade deswegen es interessant ist, sich mit diesen Menschen zu unterhalten. Und deswegen ist es auch interessant für deine Kunden, so, weil halt einfach so oft verschiedene Welten aufeinander prallen und man kann von jedem immer irgendwas lernen und man kann es ja auch so weit treiben, dass man sich in ganz vielen anderen Lebensbereichen vielleicht auch Input und Rat holt von seinen Kunden, weil meistens sind es zum Beispiel im Beruf erfolgreiche Menschen, die dir sehr, sehr viel erzählen können und beibringen können, gerade jetzt über die Business-Seite oder übers Marketing oder. Also das ist, finde ich, immer ein sehr, sehr guter Anknüpfungspunkt, dass man halt eine echte Beziehung aufbaut, auf die man halt auch Bock hat, weil man einfach neugierig ist, was bei dem anderen Menschen so abgeht. Und so lernt man Leute kennen und natürlich nicht mit für immer die gleichen Standardfragen und das gleiche oberflächliche Geplänkel. So. Das, Das nervt ja auch.
Kann man nicht, ist es nicht Motivational Interviewing oder heißt das Buch so?
Ich habe keinen Kurs gemacht, ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert.
Ja, es ist so despektierlich, gell, wenn ich das jetzt so sage und so, aber ich meine, du hast vollkommen recht. So, das ist auch schon wieder so ein what's obvious to us is genius to others. Muss man da halt in solchen Situationen immer wieder sagen, würde ich sagen. Aber das, was der Quiz sagt, genau um das geht's halt. Also das ist doch irgendwie vollkommen naheliegend, dass man mit den Menschen gerade, also wieder in unserer Situation, wo wir teilweise Jahre oder sogar Jahrzehnte mit Menschen arbeiten, dass es so ist, dass man halt einfach extrem viel über die weiß und super viel lernen kann. Also man hat ja, wenn man jetzt so will, wir lesen irgendwie alle eben solche Bücher über Motivational Interviewing, über you name it, fill in the blank und so weiter. Und dann hast du Leute vor deiner Schnauze, die eigentlich im realen Leben genau das machen, was in diesen Büchern drin steht. Weil sie Coaches sind, weil sie CEOs sind von, weil sie Mediatoren sind für, in Change-Situationen agieren mit und so weiter. Mit solchen Leuten arbeiten wir ja.
Du versuchst dann das Wissen, was du versuchst dir anzueignen über wie kommuniziere ich, anzuwenden auf jemanden, der dieses Buch quasi geschrieben hat.
Ganz genau. Genau das.
Das ist, könnte schwierig werden. So.
Ja, vor allem ist es einfach so, ja, ich kann es nur noch mal einfach wirklich unterschreiben und dick unterstreichen, was du gerade gesagt hast, dass wir alle so viel lernen können voneinander. Und das ist ja dann quasi eigentlich auch schon wieder ein Stilmittel, dass du Trust aufbaust, dass dein Gegenüber wirklich merkt, hey, du bist wirklich an mir interessiert, so. Okay, super geil. Und dann hat man ja auch einfach die Möglichkeit und auch da, Leute, wir machen das halt so bei MTMT, ihr müsst es nicht so machen, aber ihr müsst es so machen.
This is the way.
This is the way. Also it's the only way for me. Und da geht es um so viel auch. Also wir haben ja früher immer in unserem Gruppenmentorship haben wir viel über Mirroring gesprochen und so weiter. Wie positionierst du dich physisch auch im Raum? Shoutout Franzi, das sehe ich jetzt gerade zum Beispiel bei unserer aktuellen Praktikantin. Wo sie sich hinplatziert, wo ich mir denke, so hey, das ist eine Red Flag, das geht gar nicht. So, geh aus dem Blickwinkel. Bevor du überhaupt irgendwie ein Verhältnis mit der Person aufgebaut hast, du bist physisch intimidating für diese Person. Ja,
ja, frag mal.
Genau.
Ja, kommt die Silke von nebenan zu so einem 2-Meter-Dude, der ja 115 Kilo wiegt.
Ja.
Und
wie oft habe ich euch das gesagt und so weiter? So, also
ja.
Das sind einfach total wichtige Dinge, die aber eigentlich auch so klar sind. So.
Ja, ich meine, früher oder später entwickelt man wahrscheinlich ein größeres oder kleineres Gespür dafür, aber auch da macht es halt total Sinn, dass man halt so gewisse Regeln erstmal kennt, so, ja, die du mir sehr früh beigebracht hast. Eben, wie gehe ich mit meiner Erscheinung um, in einem Kontext, wo Menschen halt nicht sicher sind. Also darum geht es ja. Also die meisten Leute, die zum Personal Training kommen, am Anfang, begeben sich raus aus ihrer Comfortzone und in eine Umgebung, die sie nicht besonders gerne mögen. So, auch ein Grund, warum diese Menschen eben nicht selber in ein Gym gehen, weil sie sich an diesem Ort nicht wohlfühlen. Dann gehen sie zum Personal oder halt in ein normales Gym gehen und dann gehen sie lieber zum Personal Training. Gut, ein Personal Training kann natürlich auch in einem normalen Gym stattfinden und so weiter, aber trotzdem begibst du dich da in einen anderen Kontext, als wenn du alleine Absolut. In einer großen Halle bist, wo lauter ja. schwitzende, stöhnende Menschen irgendwie Eisen schieben und so weiter. Und das sind so Dinge, die müssen einem auch total klar sein. Also wie unsicher und ängstlich oft Leute sind, auch wenn man ihnen das natürlich oft nicht anmerkt, weil will sich ja niemand anmerken lassen.
Klar.
Und wie das deine Aufgabe eben verändert, wie es dein Auftreten verändert, die Art und Weise, wie du kommunizierst, wie du sprichst und so weiter. Also alles Dinge, über die wir uns natürlich Gedanken gemacht haben oder wo du dir sehr viele Gedanken gemacht hast und die dann halt auch weitergegeben hast. Also und das fängt bei Körperhaltung und wo bin ich im Raum, in welcher Position bin ich im Raum, bis hin zu wie laut rede ich, in welcher Tonlage rede ich und so weiter. Das sind alles so Dinge, die, wenn man so ein richtiger Pro wird, die man dann auch so eben situativ anpassen kann, um zum Beispiel den Flow von einer Session zu verbessern oder dem Gegenüber mehr Sicherheit zu geben oder einfach mehr zu motivieren, mehr Spaß zu vermitteln an dem ganzen Prozess und so weiter und so weiter. Also, und das sind theoretisch Dinge, die kann man in einem Buch lesen, so, oder die kann man in der MTMT-Methode sich anschauen. Das sind auch, also das ist ja, steckt da alles mit drin auch, diese Themen, die sehr wichtig sind, über die, glaube ich, wenig gesprochen wird. Und wenn du halt ein richtig guter wirst, dann verstehst du eben wieder diese Regeln zu dehnen und situativ anzuwenden oder nicht anzuwenden und so weiter. Und da ist logischerweise Erfahrung sammeln und die Sache machen am Ende das Einzige, was dich wirklich zu einem Guten macht. Also du kannst, das ist ja eh klar, also kannst du viele Ausbildungen machen, Weiterbildungen, Kurse, Trainerscheine, wie du willst. Das gibt dir vielleicht irgendwie eine Berechtigung, das machen zu dürfen, also die du dir dann selber gibst, so. Aber ja, nichts ersetzt logischerweise das Lernen in der Praxis. Mhm. So, ist auch offensichtlich, aber musste, glaube ich, in der Folge auch mal gesagt werden.
Ich glaube, das Lernen in der Praxis wird aber, das wird immer reduzierter, weil man eben auf die AI vertraut und halt denkt, man kann daraus alles lernen. Aber die AI, die hat keine Urteilskraft. Die AI hat Regeln und beruft sich auf Daten aus der Vergangenheit. Und das meine ich wirklich ernst, also so Fingerspitzengefühl, situative Urteilskraft, Regeln zu kennen und sie auch einzuhalten, aber auch angemessen zu interpretieren. Das ist was Menschen einfach noch besser können. Ja, diese ganzen Dinge, die du gerade auch sagst, so ich mache mir da gar keine Gedanken, natürlich mehr, weil es halt so eben, what's obvious to us is genius to others, aber ich sehe es jetzt gerade, ich muss nochmal die Franzi aufbringen, ich sehe es gerade einfach sehr, sehr aktuell. Also was machst du mit dir selbst, mit deiner Physis, mit deiner Präsenz? Erschlägst du Leute und schüchterst du sie ein oder motivierst du sie? So, das geht ganz schnell in die eine oder andere Richtung.
So ein einfaches Beispiel, dass man sich da mal was drunter vorstellen kann, wäre zum Beispiel so dieses, du bleibst immer auf einer Ebene mit deinem Kunden. Mhm. So, wenn du was auf dem Boden machst, dann bist du auch auf dem Boden und stehst nicht, während dein Kunde irgendwie, keine Ahnung, seinen Plank auf dem Boden macht. Oder, keine Ahnung, wenn sich jemand hinsetzt an Ruderzug, so, dann gehe ich mit in die Hocke und so weiter. Also gerade für mich, weil ich halt groß bin, ist es noch wichtiger wahrscheinlich. Also das wäre zum Beispiel eine Regel. Und logischerweise geht es nicht darum, dass man sich dann verkopft und immer so, sobald der Kunde irgendwie die Ebene wechselt, sofort hinterherkommt und so weiter. Aber das ist halt, und irgendwann denkst du absolut nicht mehr über solche Sachen nach. Aber ich glaube, das sind so unterschätzte Faktoren, die einfach für einen guten Vibe, für einen guten Flow, für eine gute Energie sorgen. Ohne, dass es dein Kunde proaktiv bewusst wahrnimmt. Weil zum Beispiel Sicherheit ist was, das passiert ganz, ganz viel unterbewusst. Mhm. So, unser System scannt die ganze Zeit die Umgebung, ohne dass wir es mitbekommen, nach möglichen Gefahrensituationen und so weiter. Also das muss einem auch klar sein. Also auch das steckt eine MTNT-Methode drin und das finde ich sehr, sehr wichtig, so dieses Konzept von Neurozeption. Dass du das weißt, damit du einfach noch ein Level mehr hast an Gedanken, die du dir machen kannst, um noch eine bessere Dienstleistung zu bringen und das Training noch besser zu machen, die Beziehung noch besser zu gestalten und so weiter.
Und da, du hast vorhin von Spannungsfeld gesprochen, wenn man jetzt da wieder bei der physischen Präsenz und Positionierung im Raum spricht, da besteht ein gewisses Spannungsfeld für mich, weil es so ist, dass du auf der einen Seite willst du natürlich engaged bleiben und du willst auch deinem Gegenüber zeigen, hey, du bist da, du kannst dich auf mich verlassen, also Stichwort Sicherheit. Auf der anderen Seite ist es auch so, das sieht man ja, also das Tierreich ist immer für mich ein super Beispiel dafür. So, wie physisch präsent machst du deine Angriffsfläche im wahrsten Sinne des Wortes oder wie sehr nimmst du sie zurück, um quasi dem anderen, deinem Gegenüber, den Raum zu geben, den er oder sie braucht. Also Stichwort Kniebeugenpositionierung oder auch Bankdrücken. Was ich da einfach halt gesehen habe in der Vergangenheit, ist, also es geht einfach schlichtweg nicht. So, da bist du halt im Blickfeld von deinem Kunden oder von deiner Kundin oder sogar stehst vor ihr oder ihm, während er eine Kniebeuge macht oder ein Deadlift und so weiter. Solche Dinge halt. Das ist halt einfach, das ist eine Regel und das ist ein No-Go.
Oder hinter ihm oder hinter ihr.
Ja.
Direkt.
Ja, also alles solche Dinge, die halt einfach so, eigentlich so klar sind. So.
Ja.
Wenn man einen gesunden Menschenverstand hat. So, würdest du es selber wollen? Nein. Würdest du irgendwie, wie gesagt, das ist dieses Spannungsverhältnis, weil man will engaged bleiben, man will ja die Sicherheit durch seinen Trainer haben, ja, aber man will auch nicht überrollt werden und übermannt oder überfraut in der Situation.
Ja.
Das ist schon echt eine wichtige Situation. Dann geht es wieder um Fingerspitzengefühl. Da geht es um Urteilskraft. Da geht es um Dinge, die man lernt. Und das ist nichts, was ich proaktiv gelernt habe, sondern halt beobachtet habe. So. Oder learning by doing eben. Und halt, weißt du, sehr, sehr viel in Beobachtung auch über andere eben. Ich glaube, ich habe viel, also dieses ganze Thema Mirroring und so weiter, was wir damals in diesen Gruppen-Mentorship aufgebracht haben, das ist ja was, diesem Kind habe ich ja vorher keinen Namen gegeben. Aber ich habe quasi bei allen immer beobachtet, wie die Interaktion zwischen Menschen sich verbessert oder verschlechtert oder halt verändert zumindest. Wenn du dich am Tisch so verhältst oder so verhältst, wenn du dich im Stehen so verhältst oder so verhältst, super Beispiel, eben auch eine MTMT-Methode, aber du hast eine Kurzhandelbank, die steht quasi wirklich als Barriere zwischen dir, ja, und deiner Trainierenden. Und irgendwann mal stellt die Person so ein Bein, kennt ihr ja, nach vorne ab und stützt sich ab, so einfach um eine entspannte Haltung zu haben, vielleicht auch um leichter atmen zu können. Dann machst du das auch. Wenn ihr schon ein gutes Verhältnis habt, dann könnt ihr diese Intimität aushalten. Wenn dem nicht so ist, dann wird dein Gegenüber das Bein wieder wegnehmen und eine andere Körperposition einnehmen. Anders auch natürlich, du fängst an, initiierst einen Haltungswechsel und dein Gegenüber folgt dir. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass ihr schon sehr, sehr weit seid in eurer nonverbalen Kommunikation.
Was sagt man so? Wie viel Prozent von Kommunikation passieren nonverbal?
Keine Ahnung.
Aber es gibt doch da immer so, ja, das sind 80% oder so, also halt viel. Ist auch so, okay, wie willst du das rausfinden? Wie kommt man auf die Zahl 80% oder was auch immer es ist? Aber es ist sehr, sehr viel, eben aus den Gründen, die wir jetzt schon besprochen haben, dass wir halt immer scannen, was passiert und immer irgendwie den Vibe spüren. Und das sind eben so, das sind Gedanken, die man sich machen kann und die wahrscheinlich wichtiger sind, als die meisten denken für deinen Erfolg als Personal Trainer, deinen langfristigen Erfolg für Kundenbindung. Kundenakquise. So, da geht es ja ganz viel auch, was passiert in der ersten Session? Schaffst du es innerhalb von der ersten Stunde oder den ersten eineinhalb Stunden Vertrauen aufzubauen? So, das ist eine Make-it-or-break-it-Situation, mhm, wenn du ein Personal Trainer bist. Mhm. So, pressure's on. Du musst abliefern. Und abliefern heißt halt nicht, dich als Experten zu inszenieren und rauszuhauen, was du alles Krasses weißt über Bewegung und so weiter. Das kann es sein, wenn dein Gegenüber quasi genau das sucht. So. Aber wie gesagt, die wenigsten suchen danach. Die meisten suchen erstmal nach Sicherheit und Sympathie, so logischerweise. Und da sind das alles so Gedanken, die man sich gerade in der Anfangszeit auf jeden Fall mal machen kann. Und das sind wir wieder bei dem Thema. Da geht es nicht um dein trainingstechnisches Know-how, sondern halt um so ein paar Grundprinzipien oder Verständnis für Grundprinzipien von, wie funktionieren Menschen, auch auf so einer Ebene. Mhm. Also eben, deswegen sind auch diese Inhalte immer Ausbildungsinhalte bei uns. Und das ist auch verdammt wichtig für deinen wirtschaftlichen Erfolg, aber auch für deine Zufriedenheit und den Spaß, den du halt an der Sache hast, logischerweise.
Das ist ja was du vorhin so kurz angeschnitten hast und was wir, glaube ich, auch noch intensivieren sollten. Also Spaß an der Sache als Grundlage für überdauernden Erfolg. So, davon macht man sich ja am Anfang gar kein Bild. Überhaupt nicht. Also am Anfang, ich wage zu bezweifeln, dass am Anfang Kollegen und Kolleginnen von uns in der Situation sind, dass sie sich Gedanken darüber machen, ja scheiße, wie handle ich jetzt meine 8 Sessions am Tag? Sondern, ja scheiße, wie kriege ich es endlich mal hin, dass ich vielleicht 5 Sessions am Tag habe?
Ja.
Und das ist genauso der Punkt. Also wenn man mal auf einem gewissen Level ist, dann muss man wirklich einfach immer wieder feinjustieren und sich einfach diese Frage stellen, will ich es wirklich? Und wenn ja, wie? Weil alles, was wir hier erzählen, ist natürlich einfach sehr, sehr subjektiv durch unsere Linse. Es gibt sicherlich auch andere Modi, wie man das Ganze bewerkstelligen kann. Ich glaube trotzdem am Ende des Tages, wie in jeder Dienstleistung, überdauernd nur erfolgreich, wenn man genau diese richtigen Stellräder einstellt. So. Und ich komme wieder jetzt zu dem Gedanken der Klarheit. Nur wenn man Klarheit über das hat, was man auf welche Art und Weise, wie machen will, hat man die Möglichkeit, überdauernd Freude zu haben und dementsprechend auch dabei zu bleiben. Ich habe zum Beispiel ja nie aus dem Grund aufgehört zu coachen, also physisch zu coachen, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, sondern weil es einfach so war, dass so viele andere Dinge halt aufgekommen sind als Aufgabenbereiche, die ich hatte, dass ich dadurch einfach eine Entscheidung treffen musste und gesagt habe, so, hey, okay, now is the right time to quit. Und das war quasi, das war, ich glaube, nach dem oder während dem zweiten Lockdown oder so, glaube ich, auch quasi familiär, was passiert und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich einen radikalen Schnitt, weil ich eben damals auch gesagt habe, so, ich kann jetzt nicht irgendwie mit noch ein paar Kunden weiterarbeiten und mit den anderen nicht und so weiter. Wie soll ich da letztendlich eine Unterscheidung treffen? Das geht einfach schlichtweg nicht. Aber es war eben nie aus dem Grund, weil es mir keinen Bock gemacht hat. Und ich habe ja auch zu vielen immer wieder gesagt, auch in Gesprächen, naja, vielleicht kommt es auch mal wieder. Weil für mich gerade in meiner psychischen Konstellation war es immer das Sinnstiftendste überhaupt und das Schönste. Also zum Beispiel, wenn ich 8 Sessions hatte, was du vorhin angesprochen hast, dann hatte ich die Möglichkeit, von 8 verschiedenen Menschen in Anführungsstrichen zu lernen oder halt einfach im Austausch, eben wenn einer spricht, lernen mindestens 2. Und ich habe ja extrem viel den Spieß umgedreht und habe mir halt extrem viel von den Leuten abgeschaut, mit denen ich gearbeitet habe.
Ja, same. Also ist auch nicht so, ich vermisse es schon auch. Ja, werde ich gleich ganz nostalgisch, wenn ich drüber nachdenke. Andere Aufgabenbereiche, die dazugehören, vermisse ich nicht so sehr. Wie zum Beispiel ständiges Organisieren, Termine rumschieben und so weiter, was, by the way, auch eine große Aufgabe ist. Mhm. Also ich muss die ganze Zeit dran denken, so als Personal Trainer musst du ein Generalist sein. Mhm. So eben kein Bewegungsspezialist, sondern du musst in vielen Dingen irgendwie ganz gut sein. Zumindest ganz gut. Und dann kannst du immer besser werden. Und so jetzt haben wir schon so ein bisschen irgendwie Körpersprache, Psychologie, Kommunikation und so weiter angesprochen. Natürlich dann trainingswissenschaftliches Zeugs, aber halt auch so den Effort, den du lieferst außerhalb von deinen Sessions. Weil das ist immer so, als Personal Trainer wirst du für eine Stunde bezahlt. Aber eine Stunde ist halt nicht eine Stunde.
Ja.
Und das muss einem, glaube ich, auch klar sein. Also wie framet man das für sich? Mhm. Weil wenn dir von vornherein klar ist, so ja, ich werde für eine Stunde bezahlt, aber eigentlich werde ich für eine Stunde 20 bezahlt, weil da kommt noch Termin organisieren, Zeit dazu, Vorbereitung, also Trainingsplanung, Nachbereitung und so weiter. Das gehört einfach dazu. Und wenn man so drüber nachdenkt, so, das ist ja Zeit, die ich nicht bezahlt bekomme, dann wird man wahrscheinlich in so ein Fahrwasser kommen, dass man halt sagt, ja, fuck it, und diese Faktoren nicht mehr so priorisieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, von Anfang an zu sagen, so, ich werde nicht nur für die Stunde bezahlt. So, ich muss das anders rechnen. Weil diese Faktoren machen dich am Ende auch wieder zu einem guten Dienstleister. Dass du gut zwischen den Sessions kommunizierst, dass du halt sagst, natürlich bist du genervt, wenn wieder die Nachricht kommt, boah, hey, können wir morgen auf 10 verschieben, ich habe irgendwie um 9 noch einen Termin reinbekommen, dann musst du deinem 10 Uhr Kunden schreiben, dann wartest du, bis dein 10 Uhr Kunde geantwortet hat, was 2 Stunden dauert, dann schreibst du wieder dem ersten und so weiter. Ist natürlich irgendwie ein Pain, aber es ist Teil vom Job und Teil von deiner bezahlten Zeit. So muss man darüber nachdenken. Weil wenn man nicht so drüber nachdenkt, dann fuckt sich ab, dann gehst du nicht mehr diese Extrameile für Menschen, zum Beispiel im Organisieren, und darunter wird langfristig alles leiden. So. Deine ganze Karriere. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt. Also auch halt eine Beobachtung, die ich bei mir immer wieder gemacht habe. So, dann bist du irgendwie genervt, weil du denkst, so, oh ja, dafür werde ich ja nicht bezahlt. So, ja, doch. Schon. Langfristig wirst du genau dafür bezahlt, ja. Nämlich. Weil langfristig sorgt das dafür, dass dein Kunde nächstes Jahr auch noch da ist und dass dein neuer Kunde sofort abgeholt ist und so weiter und so weiter. Ich meine, es geht ja sogar bis dahin, dass viele kostenlose Ersttermine und sowas anbieten. Also bei MTMT nicht, aber machen ja viele, kann man auch machen. So. Ich bin großer Freund von der Philosophie, die bei MTMT halt immer Standard war, dass der erste Termin quasi genauso abgerechnet wird wie jeder andere. Weil was nichts kostet, ist nichts wert und so weiter. Mhm. Okay. auch ein weiterer Andi-Ism. Ah ja, das sind so, weißt du, das sind so ein paar Sachen von diesen nicht flashy Dingen, die halt ein ganz, ganz wichtiger Teil vom Alltag eines Personal Trainers sind. Da habe ich jetzt noch nicht mal gesprochen über so Verwaltungsscheiß und so, weil da habe ich persönlich zum Glück keine Erfahrung mit, weil ich halt Personal Trainer als Festangestellter machen durfte bei MTMT, wofür ich unendlich dankbar bin. Aber bei den meisten kommt ja auch noch Marketing dazu, Rechnungswesen und dieses ganze Zeug, also Generalist. Weißt du, wir reden oft davon, dass du ein Generalist sein musst, nur im Bewegungskontext und im Trainingskontext. Und ja, das ist wichtig, aber man muss halt rauszoomen und den Generalisten auf ganz, ganz viele Arbeitsbereiche übertragen. So, als Personal Trainer muss man echt viele Sachen machen. Sehr viele Sachen.
Ja. Ja, ich würde jetzt einfach mal wieder drüber schreiben, als Dienstleister generell. So musst du halt viele Sachen machen, wenn du erfolgreich sein willst. Irgendwann kannst du vielleicht gewisse Dinge outsourcen. Also ich habe Gott sei Dank noch nie irgendwie mich um mein Rechnungswesen selber gekümmert.
Du hast es von Sekunde 1 an outgesourced, ja, oder?
Also auch schon als ganz, ganz junger Mensch habe ich das nicht selber gemacht. Aber das war halt einfach so eine Entscheidung. Also weil ich weiß gar nicht, ob ich da so klar im Kopf war, dass ich das so benennen konnte, wie ich es jetzt benennen kann. Aber es geht halt nicht von heute auf morgen. Also da braucht man schon einfach so ein bisschen Holz vor der Hütten, damit man sowas überhaupt wirklich machen kann. Also halt einfach, sprich, ein bisschen Kohle halt. Ich wollte nochmal so generell auf diese Sache, die wir ja immer wieder besprechen, aber jetzt auch so im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und so, wenn wir, ich nehme jetzt wieder das biopsychosoziale Modell her, so ein bisschen, weil einfach mit den drei Buchstaben kann man halt so leicht arbeiten. Wenn wir uns nur quasi ja ins Bio reinfuchsen und halt einfach ein krasser Bewegungsspezialist oder eine Bewegungsspezialistin werden und diese beiden anderen Buchstaben vergessen, dann schaffen wir nicht die Möglichkeit, Resonanz zu erzeugen bei den Menschen, mit denen wir arbeiten. Aber diese Resonanz, die wir erzeugen, in jeglicher Hinsicht mit allem, was dazugehört, das ist der Faktor, der überdauernd einen Dienstleister oder eine Dienstleisterin erfolgreich machen wird.
Und die Vibes halt, oder? Resonanz ist
Vibes.
Halt einfach nur Deutsch für Vibes.
Und das ist aber genau, das ist so ein wichtiger Punkt, weil wir haben jetzt die Hälfte dieses Gesprächs oder drei Viertel dieser Zeit ging nur quasi um Resonanz, wenn man so will. Aber es ist so wichtig und das ist so, darüber macht man sich eben zu wenig Gedanken. Und das bedeutet eben, das bedeutet Leadership, das bedeutet Urteilskraft, das bedeutet Klarheit überhaupt in dem, wer ich selber bin und so weiter. Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich auch kein Leader sein. Wenn ich nicht weiß, wer ich selber bin, kann ich nicht leaden. Das funktioniert nicht. So, dann ist es gespielt und das ist nicht überdauernd tragbar. Deswegen ist es einfach so wichtig, Leute, dass wir uns zusammenschließen alle und halt gegenseitig resonieren und voneinander lernen und profitieren und so weiter und so fort. Das ist einfach klar. Anders funktioniert es nicht. Ich glaube, dass man viel mehr, und ich kriege das ja viel weniger mit, ich sage es ja immer wieder, ich bin ja nicht so viel auf den sozialen Medien und so, weil ich nehme mal ein Beispiel, weil du hast Marketing angesprochen. Marketing und Kundenakquise sind ja auch zwei so wichtige Sachen. So, wie kriegt die Welt überhaupt mit, dass es meinen Service gibt, meine Dienstleistung gibt? Und dann hast du viele, die im Internet irgendwie ihren schönen Bizeps flexen oder ihre großen Brüste. Und dann sagen andere, ja, das will ich auch und gehen dann dahin und so. Und wenn sie dann im echten Leben, was auch immer das bedeutet, in der jeweiligen Dienstleistung, im jeweiligen Angebotsportfolio, halt erleben, wie die Menschen sind, sind die halt total oft desillusioniert. Weil diese Person, die auf einmal oder die in the first place so mein Held oder meine Heldin war, gar nicht mehr so romantisch ist. Und das ist genau der Punkt, den ich versuche gerade anzusprechen. Da geht es dann nur um, ich verkaufe dir eine Facette von jetzt zum Beispiel B und P und S, so zum Beispiel. Nur um ein Modell als Stütze für uns im gedanklichen Prozess heranzuziehen.
Ich musste da gerade was denken. Ich habe letztens ein Video gesehen von so einem sehr großen deutschen eben Fitfluencer, der offensichtlich angefangen hat mit Content machen, also selber trainieren und Content machen. Und er postet sehr viel und er hat dann irgendwann mal so einen Clip gepostet, wo er halt wirklich mal ein Coaching dann gemacht hat, in der echten Welt 1:1 mit jemandem. Und der hat dann eben dem eine Übung erklärt und gecued. Und es war richtig hart, sich das anzuschauen. Es war hard to watch. Also man hat einfach sofort gesehen, so, boah, der hat in dem Kontext überhaupt keine Erfahrung. Mhm. Der setzt sich zwar jeden Tag hin und redet in der Kamera, was wie optimales Training funktioniert. Aber sobald dann wirklich der in der Personal-Training-Situation ist, ist er halt super clumsy, super awkward, kann nicht gut kommunizieren und hat überhaupt kein Leadership. Weiß nicht, gepostet hat er es trotzdem. Also vielleicht hat da ein bisschen die Self-Awareness gefehlt. Aber vielleicht muss man es ihm auch hoch anrechnen. Aber das war so für mich so das perfekte Beispiel von, da kommt jemand, boah, zu dem gehe ich ins Coaching, weil das ist mein Hero, der weiß alles. Mhm. So, ich folge dem schon seit einem Jahr und boah, krass, der ist so science-based und so weiter. Und dann kommst du zu dem und bist so, boah, der hat es nicht mal geschafft, mir irgendwie einen Kurzhandel-Fly ordentlich zu erklären. So, damn. Mhm.
Ich habe noch einen Gedanken, den ich ja auch immer habe. So von wegen, welchen Impact haben wir überhaupt? Und das ist der eine Gedanke. Dann Thema auch Grenzüberschreitung, was wir auch immer wieder besprechen und was uns auch immer wieder angekreidet wird. Und jetzt stelle ich wieder mal die Frage, wenn wir, gehen wir wieder aufs biopsychosoziale Modell, wenn wir nur einen Buchstaben rauspicken, das B, und das verbessern und einsetzen, wissen wir ja hoffentlich alle, dass es wahrscheinlich so ist, dass sich der Mensch insgesamt trotzdem nicht final verändert. Wird sich verändern, logischerweise, aber the root cause von irgendwas, ich nehme jetzt einfach mal an, es besteht ein Problem, also der Deckmantel des Problems und so weiter, der ist halt immer noch da. Und das ist was ich meine, wenn wir nur reinzoomen und quasi Spezialisten sind in einer Sache, dann sind wir Spezialisten in einer Sache, was auch nicht schlecht ist, versteht mich nicht falsch, aber so wollte ich noch nie arbeiten. Weil ich ganz unbewusst immer irgendwie, glaube ich, verstanden habe, dass es halt einfach an so vielen Stellrädern zu schrauben gilt, dass man einen Mensch irgendwie verändert oder halt auf dem Weg der Veränderung begleitet. Ich will mir gar nicht anmaßen, dass wir die Superpower haben, alle Menschen zu verändern. Ich will mir aber anmaßen, die Superpower zu haben, zu verstehen, was Veränderung beim Menschen bewirkt oder was es braucht, um Veränderung zu bewirken, das will ich sagen. Und da ist es vollkommen klar, dass es nicht nur ums Biologische geht. Das ist ein Faktor, der halt sau wichtig ist und der halt auch unser Handwerkszeug ist. Aber nochmal, wenn ich nur diesen Faktor beeinflusse, ja, und unweigerlich, und das weiß auch jeder, man beeinflusst alle Faktoren. Und wenn ich eben nicht resoniere und Resonanz schaffe, dann beeinflusse ich die anderen Faktoren halt negativ. Das ist ja auch sowas, was man nicht vergessen darf. Das heißt auch nicht, dass man nicht so arbeiten kann. Ich muss es nochmal unterstreichen. Mhm. Aber ich denke, dass in der Zukunft diejenigen, welchen erfolgreich werden, die Resonanz schaffen.
Es geht ja immer um Progression, Veränderung und Transformation in diesem Personal Trainings Game. Und ich weiß nicht, wo ich diesen Spruch gehört habe, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn auf die Reihe kriege, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass ganz viele Leute die Ziele, die sie sich setzen, eigentlich gar nicht erreichen wollen. Mhm. So.
Ja, absolut.
Und das ist erstmal so, boah, krass. Warum mache ich das dann überhaupt? Aber da sind wir wieder so bei dieser Desillusionierung, so die Menschen wollen sich nicht verändern. Und da existiert auf jeden Fall ein Spannungsfeld, weil Menschen wollen sich nicht verändern. Eigentlich will sich niemand verändern. Klar hat man ab und zu mal diesen Einhornkunden, der top motiviert ist und wirklich sich verändern will und alles dafür tut. Aber die meisten Leute kommen zu dir und wollen sich eigentlich nicht verändern. Trotzdem interpretierst du deinen Job, vollkommen zu Recht auch, als Katalysator für Veränderung und Progression. Mhm. Und da gibt's so viel Potenzial für Frustration auf beiden Seiten. Mhm. Und das ist auch wieder eine hohe Kunst natürlich, zu lernen, wie man damit umgeht und wie man das spielt. Und ich sage damit nicht, Leute wollen sich nicht verändern, also musst du auch nicht dafür sorgen, dass sie irgendwie vorankommen. Logischerweise nicht. So, das Gegenteil ist der Fall. Aber diese Arbeit an Progression, Veränderung und Transformation und so weiter, die passiert halt in einer Situation, die dir bewusst sein muss. Und die kann sein und ist oft, dass dein Gegenüber eigentlich überhaupt keinen Bock hat, sich zu verändern. Auch wenn er zu dir gekommen ist bei der ersten Session und gesagt hat, das und das ist mein Ziel, let's fucking go und so weiter. Und es ist so, vielleicht ist es ernüchternd Aber ich glaube, das müssen ganz, ganz viele hören, die Personal Trainer werden wollen oder es schon sind. Ich glaube, die es schon länger sind, die wissen, wovon ich rede. So. Und das ist auf jeden Fall, das ist ein Fakt, der da ist und mit dem muss man irgendwie lernen, umzugehen. So. Und da spreche ich auch wieder aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich war immer der eher auf der Seite war von, wir müssen mehr machen, wir müssen pushen, wir müssen mehr für Progression sorgen und so weiter, auch so in unserem Teamkontext und so. Aber auf der anderen Seite sind mir diese Faktoren, eben diese psychologischen, sozialen Faktoren, immer bewusster geworden und haben dann auch ganz krass natürlich meine Arbeit geformt. So. Und auch, da sind wir dann auch dabei, wie sieht Progression und Veränderung aus? Also weißt du, welchen Maßstab lege ich an? Weil die Fitnessbranche ist sehr gut darin, einen unrealistischen Maßstab anzulegen. Mhm. Siehe Transformationsbilder und diese ganze Scheiße. So, das ist alles so. Ja, wenn du die richtigen Kunden dafür hast und nur mit denen arbeiten kannst und oder willst und kannst, weil du es dir leisten kannst, nur mit diesen Menschen zu arbeiten, so, okay, let's go. aber ja, in der echten Welt sieht es anders aus. Meistens. Und da bin ich dann auch bei so einem Thema, das haben wir auch mal gehört von einem prominenten Coach, so nach dem Motto, ich bin Coach und kein Motivator. Ich bin kein Animateur. Ja. Da denke ich mir auch so, wo arbeitest du, mit wem arbeitest du? So, natürlich, das ist eine deiner primären Aufgaben, ist genau das zu sein, Cheerleader zu sein. Genau das war die Formulierung. Ich bin Coach und kein Cheerleader. So, ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Kein Wunder, dass Leute halt mit so einer Einstellung ein Jahr Personal Trainer sind und danach halt irgendwas anderes wieder machen. So. Und auch das ist so, im Idealfall lernst du das lieben, dass das deine Aufgabe ist und erträgst das nicht. Mhm. So. Weil eben, sonst ist es nicht nachhaltig. Nicht für dich, und wenn es für dich nicht nachhaltig ist, dann wird es nicht für deine Kunden nachhaltig sein und so weiter und so weiter. Beeinflusst sich immer alles gegenseitig. So, man muss sich oft, also man darf auf gar keinen Fall seinen eigenen sportlichen Anspruch und Anspruch an Progression übertragen auf seine Leute. Also nicht 1:1. Natürlich willst du den übertragen, das habe ich ja gerade gesagt, so, das gehört dazu, ein Motivator zu sein, so, ihnen da ein bisschen den Funken abzugeben von dem Feuer, das in dir brennt. Aber dir muss auch klar sein, dass bei den wenigsten Menschen dieser Funken, der überspringt, für ein loderndes Feuer sorgt. Aber so ein, also eine Flamme kann man auf jeden Fall mal erzeugen. Und wenn du gut bist und langfristig arbeitest, dann kann man da auch immer, weißt du, kann man die pflegen und dann vielleicht brennt auch, also hoffentlich brennt irgendwann lichterloh ein Feuer bei deinem Kunden. Aber das wird nicht bei allen möglich sein.
Und lieber brennt es dauerhaft als lichterloh, so muss man auch dazu sagen.
Sehr gut.
Und das ist ja quasi genau der Punkt, den wir auch immer wieder haben, so als Theme. Ich meine, natürlich kommen die Leute zu uns, weil sie angesteckt werden wollen von dem, was sie denken, was wir haben. So, was ihnen fehlt, deswegen kommen sie ja. Und dann muss man fünfe gerade sein lassen und dann sind wir wieder bei Urteilskraft, dann sind wir bei Regeln, die wir dehnen können.
Und was mir da auch so einfällt, ist so dieses über Zeit die Ziele, die sich Leute setzen, halt immer wieder hinterfragen, und oft bedeutet es, den Anspruch von deinem Kunden nach unten zu holen über Zeit, damit dein Kunde realistische Vorstellungen hat. Diese realistischen Vorstellungen, die werden erfüllt und dann ist man bereit für das Nächste. Mhm. Weil die meisten Leute kommen eben aus Gründen, eben was für Bilder die Fitnessbranche so zeigt und zeichnet und so weiter, mit Ansprüchen, die einfach viel zu hoch sind. Also alleine so dieses Beispiel so, ja, ich will jetzt endlich mal wieder was machen, wir fangen jetzt an, ich komme viermal die Woche, und dann sagst du als Coach wahrscheinlich, also öfter, nee, komm erst mal zweimal die Woche. Mhm. Was natürlich absolut gegen jegliche Intention, Intuition geht, weil natürlich viermal die Woche verdienst du mehr, geil, der Mensch ist motiviert und so weiter. Aber genau das meine ich so. Erstmal das Ziel realistisch gestalten und dann kann man von, wenn die 2 Sessions regelmäßig klappen, kann man auf 3 Sessions gehen, dann vielleicht irgendwann auf 4 Sessions gehen. Mal als konkretes Beispiel, was ich damit meine. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Wie oft ich schon so diese Gespräche geführt habe in der Vergangenheit, wo am Ende der Outcome war so, nee, das musst du nicht. Wo ich meinen Kunden und Kundinnen gesagt habe, so, das musst du alles gar nicht machen. Das ist alles gar nicht wichtig. So, und es kann auch sein, dass du sie davon abbringst, dass sie 15 Kilo abnehmen. Und vielleicht irgendwann den Menschen dahin bringst, dass er actually zufrieden ist mit den 8 Kilo, die er schon abgenommen hat. Und so weiter und so weiter. Und das ist alles so, das sind alles so Punkte, die glaube ich, die sagt einem niemand, gerade wenn man am Anfang steht. Ja, es ist so, und das dachte ich mir schon vor der Folge, dass sie halt jetzt, die wird nicht irgendwie, die wird nicht flashy, sondern die wird vielleicht für den einen oder die andere auch halt ernüchternd sein. Aber das liegt eben so an dieser großen Diskrepanz zwischen, wie Leute halt im echten Leben sind und ticken und den komischen Vorstellungen, die halt so die Fitnessbranche darstellt und zeigt. Und kommuniziert und so weiter.
Ich glaube, ein Faktor, den wir vielleicht noch anschneiden sollten, das haben wir schon so ein bisschen, aber wir haben dem Kind keinen Namen gegeben, ist, dass man auch über Zeit, am Anfang ist es, glaube ich, noch nicht so wichtig, schon auch, aber vor allem über Zeit, seinen eigenen Wert kennt. Und dass man auch stolz darauf ist, wer man ist und was man als Leistung anbietet. Und dass es nicht so ist, dass man sich denkt, so ja, okay, ja, Thema Absagen und so weiter und so fort, hat der halt jetzt abgesagt und so weiter, bin ich halt beleidigt, aber ist halt jetzt so. Und dass wir uns Gedanken darüber machen, welchen Stellenwert wir in dem Leben der Menschen einnehmen. Und diese Sache mit der Urteilskraft bei Absagen ist, glaube ich, auch sowas, was man als Regeln und ich sage es einfach mal, auf der linken Seite der Regelbegrenzung ist der Kunde oder die Kundin und auf der rechten Seite sind wir selbst, dass wir uns da quasi auch proaktiv in die Gleichung mit einbringen. Insofern, als dass wir natürlich immer nach dem Motto be so good, they can't deny you. Also ich habe immer argumentiert, meine Kunden werden nicht absagen, weil ich einfach so ein wichtiger, integraler Bestandteil in ihrem Leben bin, dass sie diese Zeit mit mir definitiv nicht absagen. Und darauf will ich hinaus, dass wir wirklich...
Wenn sie absagen, weißt du dementsprechend auch direkt, dass es was Ernstes ja, war, so, dass sie wirklich
absolut,
einen Grund hatten.
Ganz genau so ja. Ist es. Und das mag sich arrogant anhören, aber so bin ich halt nun mal. Also ich habe einfach meiner Zeit für diese Menschen immer eine extreme Wichtigkeit zugesprochen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist total wichtig auch, was dann, das ist auch so ein Thema, was auch Ableitungen im Sinne von, ich erhöhe jetzt meine Preise anbelangt zum Beispiel. Dass man einfach mit stolzer Brust sagt, hey, by the way, ich werde zum 1.8. meine Preise erhöhen. Du als mein loyaler Kunde und so weiter kriegst eine Erhöhung von und etc. 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 Aber es sind alles solche Dinge, die müssen uns klar sein. Und wir müssen dieser ganzen Sache, und über das haben wir noch gar nicht gesprochen, so eine Professionalität einräumen, die es in den letzten Jahren so ein bisschen gegeben hat. Ich habe ja schon oft erzählt in Podcasts, da gibt es bestimmt einige Folgen darüber, dass früher eben halt Zuhälter und Gastronomen, die halt viel Bargeld hatten, bei mir Personal Training gemacht haben, so mehr oder weniger, weil es einfach so war, dass halt einfach viel Bargeld im Umlauf war. Und es war eher sowas, was man so, war das jetzt so Halbseiden, war das irgendwie was Milieuhaftes und so weiter? Und die letzten 20 Jahre hat sich das ja schon professionalisiert, würde ich sagen.
Also der durchschnittliche Personal Trainingskunde hat sich verändert. Und dadurch das Game auch professionalisiert. So.
Ja, 100%, ja. Ganz klar. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch, und das macht ihr selig, ja, aber ich möchte es noch mal betont haben, wir müssen auch professionelle Gedanken halt wie in jeder Dienstleistungsbranche an den Tag legen. Und das kann man aber auch nur, wenn man Klarheit hat, wenn man auch einfach sich selbst richtig einzuschätzen weiß. Aber ich meine, und wenn man sich liebt, so, ist gleich Klarheit.
Du bist gut genug.
Ja. Das sind schon echt wichtige Überlegungen.
Ja, weil du den Begriff professionell gedroppt hast, da habe ich auch so vor der Folge irgendwie drüber nachgedacht, was das überhaupt heißt, als Personal Trainer professionell zu sein. Weil ich glaube, dass auch da eben Menschen denken, oder vielleicht eine falsche Vorstellung davon haben, was gute Professionalität bedeutet. Mhm. Ebenso professionell sein kommt dann oft mit so einer gewissen Unnahbarkeit, glaube ich. Was dann wieder für Probleme sorgt, mhm, aus allen Gründen, die wir eigentlich schon besprochen haben.
Ja, oder auch so, Professionalität ist gleich quasi Automatisierung, ist gleich Unnahbarkeit, mhm, ist gleich wie
so systemisch.
Und systemisch.
Systeme sind ja auch super wichtig, die zu implementieren, aber auch da sind wir wieder bei Regeln und inwieweit kannst du abweichen.
Ganz genau so ist es. Also auch so, was du vom Arne erzählt hast oder von dem Podcast mit dem Arne, so, es geht einfach darum, wie protokollierst du Dinge und so weiter? Wie schreibst du Raps auf? Machst du das digital oder machst du es händisch und so weiter? Es kommen ja auch so viele Leute zu uns, gell? Die das als Missstand sehen, dass wir händisch unsere Trainings protokollieren. Das ist doch nicht zeitgemäß und so weiter. Das sind alles solche Dinge, die muss, glaube ich, jeder für sich selber interpretieren. Aber das hat nichts mit Professionalität zu tun, dass man irgendwie, also jedenfalls für mich nicht, ein ausgeklügeltes elektronisches System hat.
Also eben, es hat nichts mit Professionalität zu tun, dass du ein fucking iPad mit dir rumträgst, statt ein Clipboard.
So. Genau, das ist der Punkt.
Das sind nicht die Faktoren.
Ja. Also Polohemden gehen natürlich nicht, das haben wir ja eh schon oft festgestellt.
Ja, aber ich dachte, die sind professionell. Da sehe ich doch professionell aus, wenn ich mal weißes Polohemd
anhabe. Ja, nur Spaß. Ach ja, es ist schon ein super spannendes Thema.
Ich hab noch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, lieber Andreas.
Habt ihr gemerkt, der Quiz macht jetzt immer neue Sachen. Der hat sich jetzt sowas überlegt mit Fragen und so. Ich habe schon gemerkt.
Ja, die hat sich so in meinem Kopf gebildet während unserem Gespräch. Du hast oft gesagt zu mir und auch zu allen im Team vom Gym, dass wir Mietfreunde sind als Personal Trainer. Mhm. Und was meinst du damit? Und vielleicht kannst du dazu noch so ein zwei Worte sagen, weil ich weil auch das klingt erstmal ganz schrecklich eigentlich.
Ja, und es ist dann schrecklich, wenn du alles das, was wir jetzt besprochen haben, nicht mitbringst. Dann ist es ganz schrecklich, weil dann ist es wirklich, dann bist du wie eine Hure.
Dann prostituierst du dich tatsächlich.
Ganz genau.
Ja.
Dann prostituierst du dich und dann ist es auch, dann ist es nicht überdauernd so, dass du das mit bestem Wissen und Gewissen mit großer Freude durchziehen kannst. Aber am Ende ist es einfach so, jegliche Dienstleistung ist transaktional. Und wenn du keinen Barter-Deal hast, du kannst dir alle möglichen Transaktionen irgendwie dir
einbauen. Ich will gar nicht wissen, was du früher bekommen hast für deine Personal-Training-Sessions, als du nur mit Zuhältern und Gastronomen und Leute aus dem Milieu gearbeitet hast.
Ja,
aber genau. Ja, anderes Thema.
Personenschutz halt vor allem. Und auch, auch Schulden eintreiben und so weiter. So von Leuten, die mir halt, egal.
Die zu spät abgesagt haben, so oder?
Ja, oder die halt einfach Versicherungsbetrug Betrug begangen haben und so weiter. Die wurden auf Ibiza dann ausfindig gemacht und so weiter. So, das sind aber andere Geschichten. Und das ist genau der Punkt. Wir sind Mietfreunde auf eine gewisse Art und Weise. So, wenn du zum Friseur gehst oder zu irgendeiner anderen Dienstleistung. Bei mir ist es immer so, dass wenn ich zu einem neuen Dienstleister oder neuen Dienstleisterin komme, dann baust du natürlich ein Verhältnis auf. Aber gerade Haare schneiden zum Beispiel ist bei mir immer so, dass ich halt, wenn ich die Leute dann kennengelernt habe, dann sage ich, pass auf, wenn es für dich kein Problem ist, dann kannst du jetzt deine Stimme mal schonen, während du mir die Haare schneidest, weil ich will einfach nur die Augen zumachen, nicht reden. Ist das in Ordnung für dich? Weißt du, was ich meine? Aber du denkst ja in jeglicher Dienstleistungsbranche, du müsstest quasi auch ein großer Kommunikator sein. Und das ist jetzt nur so ein kleines Side-Note, aber das ist das, was ich damit meine. Jegliche Dienstleistung ist eine gewisse Mietfreundschaft. Und die kannst du so interpretieren, wie du es eben willst.
Die allerwenigsten Kunden sind da so wie du, dass sie das proaktiv kommunizieren. Musste ich nur gerade dran denken, weil ich auch immer wieder so Kunden hatte, jetzt nicht super viele, wo ich lernen musste, einfach mal die Schnauze zu halten, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ach, der will gar nicht, dass wir die ganze Zeit reden. Für den ist es keine unangenehme Stille zwischen den Sätzen. So, der will einfach nur trainieren und mal kurz seine Fresse halten und mal kurz nicht reden, weil er den restlichen Tag die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten redet, die ganze Zeit am Kommunizieren ist. So, da hatte ich auch, ich weiß noch genau, bei welchem Kunden ich dieses Aha-Erlebnis hatte und wo dann so diese Stille nach ein paar Minuten, als ich einfach mal mein Maul gehalten habe, und das ertragen habe, wo die Stille dann richtig angenehm wurde.
Ja, Total geil.
So. Ja. Für beide Parteien. Ja. Aber natürlich war ich zu awkward am Anfang und dachte mir, boah, irgendwie, ich muss immer reden und dann stelle ich da irgendwelche Fragen und das ist super awkward.
Ja. So. Ich möchte nochmal den Charakter des Terminus Mietfreundschaft möchte ich nochmal einfach auch im Sinne von Professionalität reinbringen. Uns muss einfach klar sein, dass es so ist. Die Leute mieten uns für eine gewisse Zeit. Und das ist nichts Schändliches oder Despektierliches. Ganz im Gegenteil. Das wird es nur dann, wenn wir uns wirklich prostituieren. Und wenn wir einfach quasi so uns in ganz, ganz engen Leitplanken, aka Regeln befinden, weil wir denken, nur die können wir einhalten und haben keine Urteilskraft, sie wirklich irgendwie extrem auszudehnen und auf eine Art und Weise zu interpretieren und zu bespielen, wie wir es für notwendig und für gut halten. Und dann ist es, weißt du, dann ist es einfach eine große Awareness über diesen Fakt. Und das ist gleich Professionalität.
Ja, ich glaube, Professionalität ist auch Authentizität.
Naja, klar.
Und das ist so das, was ich vorher nicht so gut auf den Punkt bringen konnte, dass eben so dieses Unnahbare und dieses Gespielte wird oft als Professionalität irgendwie angesehen, wo ich mir denke, so, es ist eigentlich das Gegenteil. So, du wirkst in Anführungszeichen professionell, so wie es im, keine Ahnung, im Buch drin steht,
ja,
so.
Ja.
Aber du spielst eine Rolle. Und dann bist du kein Profi, wenn du eine Rolle spielst.
Und du wirst halt, ich meine, deswegen sind wir ja auch so, jetzt muss ich aufpassen.
Nein.
Aber so, weißt du, so dieses, der Punkt Erfahrung. Also, Erfahrung, der Fakt der Erfahrung ist, irgendwann hast du sie halt. Weißt du, was ich meine? Und das ist genau der Punkt. Du liest ein Buch oder bereitest dich vor, bist ein junger Mensch und so weiter, du hast einfach keine Erfahrung. Du machst die Sache so, wie du sie halt da machst. Und dann machst du sie halt irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, whatsoever. Dann hast du halt einfach mehr Erfahrung. Dann ist deine Urteilskraft wahrscheinlich hoffentlich auch erfahrungsgeschwängert. Und du hast auch viel mehr Power, sie wirklich anzuwenden und umzusetzen. Und das ist für mich einfach so, da wirst du halt dann ein Guter oder eine Gute.
Ein echter Profi.
Aber auch letztendlich, du hast gerade gesagt, Authentizität ist gleich Klarheit, bedingt die Möglichkeit der Selbstreflexion, also alles, was wir in der Vergangenheit schon so oft besprochen haben und so weiter. Ja, ach Leute, es hat echt Spaß gemacht wieder mal mit euch. Aber jetzt ist gerade, glaube ich, eine regenfreie Phase. Ja, jedenfalls nicht so monsunartig. Und ich muss zu meinem nächsten Gig, nämlich in
den Kindergarten rein.
Die nächste Dienstleistung steht mir bevor. Mittagessen ausgeben im Hort.
Always over deliver einfach. Andi für immer Dienstleister.
So ist es. Ganz genau so ist es.
Den Spruch wollte ich unbedingt noch loswerden in dem Kontext, by the way.
Ist auch so.
Ja.
Ja, okay. Was haben wir vergessen? Bestimmt irgendwelche Sachen.
Bestimmt irgendwelche Sachen. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben oder uns Nachrichten schicken oder so, was wir vergessen haben. Aber ich bin sehr zufrieden, wie wir das gemacht haben. So.
Gut, dann bin ich es auch.
Keinen einzigen Satz über Übungsauswahl, Trainingsplanung oder sowas gesprochen, sondern über die Faktoren, die dich langfristig tatsächlich erfolgreich machen.
Nur um nochmal festzuhalten, was wir vorhin schon gesagt haben, das muss natürlich gegeben sein. So.
Aber es ist eigentlich, und deswegen kümmern sich darum auch die Leute lieber, ist eigentlich der leichte Part,
ja,
in dem ganzen Ding. So.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Weil da kann man wirklich einfach ein Buch lesen und dann seine Progressionsschemata lernen und so weiter. Das ist ein bisschen leichter.
Und aber auch da braucht man irrsinnige Urteilskraft, um diese Regeln, die man gelernt hat, situativ anzuwenden.
Weil dann wieder ein Mensch in die Gleichung reinkommt.
Ja.
Ein Individuum. Mit seinen ganzen Constraints und Launen und so weiter und so weiter. Ja, danke fürs Zuhören, Leute. Und bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.
Okay, bye.